Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer, willkommen. Rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien sind europaweit längst in nationalen Parlamenten vertreten. Wie zum Beispiel in Deutschland mit der AfD. Die freut sich derzeit über ein Umfragehoch von rund 20%. Und vor kurzem auf dem AfD-Bundesparteitag in Magdeburg hat die Co-Bundessprecherin Weidel ein Ziel formuliert in Richtung EU.
Wir wollen in Europa Mehrheiten haben gegen die etablierten Parteien, die sich Europa zur Beute gemacht haben.
Die AfD steht rechtsaußen nicht alleine da. In Italien zum Beispiel regiert seit fast einem Jahr ein rechtsnationalistisches Bündnis, angeführt von Giorgia Meloni von den postfaschistischen Fratelli d'Italia. Damals in ihrer Antrittsrede hatte Meloni ebenfalls eine Botschaft in Richtung Brüssel. Ihre Regierung verstehe die EU nicht als Elitenzirkel mit Mitgliedern erster und zweiter Klasse.
Non concepiamo l'Unione Europea come un circolo elitario con soci di serie A e soci di serie B.
Und heute nimmt Meloni an gemeinsamen diplomatischen Reisen mit EU-Spitzen teil. Findet eine Normalisierung von Rechtsaußenkräften statt? Geht von ihnen als Parteien eine Gefahr für Europa aus? Und wenn ja, wie mit ihnen dann umgehen? Das alles will ich mit meinen Gästen sortieren und natürlich diskutieren. Mir zugeschaltet ist Paula Diehl. Sie ist Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. Dort hat sie eine Professur inne und forscht zu Rechtspopulismus und hat dabei auch einen Blick auf Europa. Wir erreichen Paula Diehl in Berlin. Dort sitzt sie in einem Studio mit Bernd Hüttemann, Generalsekretär der Europäischen Bewegung in Deutschland, ein überparteilicher Verband, der sich für eine europapolitische Vernetzung einsetzt in Politik und Wirtschaft. Und aus Süddeutschland hören wir Ulrich Ladurner. Für die Wochenzeitung Die Zeit berichtet er als EU-Korrespondent aus Brüssel. Schön, dass Sie alle in dieser Runde dabei sind. Rechtsaußenparteien sitzen in Parlamenten und in Regierungen von Süd- bis Nordeuropa. Herr Hüttemann, sehen Sie darin eine Gefahr für Europas Demokratie?
Ich glaube, das ist dann eine Gefahr. Und es ist eine Gefahr, wenn sich tatsächlich keiner dagegen proaktiv wendet. Also wenn wir wie das Kaninchen vor der Schlange vor rechtsextremen, teilweise faschistisch geprägten Bewegungen, Parteien, Personen sitzen und darauf keine konstruktive Antwort finden, dann ist das in der Tat eine Gefahr.
Aber es scheint ja schon so, dass die Parteien Konjunktur zu haben am rechten Rand in Europa. Vor einem Jahr gab es verschiedene Parlamentswahlen, Schweden, Italien, derzeit das Umfragehoch der AfD. Ist das ein Rechtsruck?
Ich glaube, die Unsicherheit in der Bevölkerung europaweit, auch glaube ich in der gesamten Welt, nicht erst seit der Pandemie, natürlich durch den russischen Angriffskrieg ist es so hochgegangen, Klimaschutz, all das, was passiert, verunsichert Menschen ungemein und deswegen ist das natürlich ein viel größeres offenes Scheunentor für Rechtsextreme, die dort hineingehen wollen und das nutzen wollen für ihr Süppchen, was sie kochen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich mehr Menschen gibt, die diesen Neigungen zustehen als früher. Wir können das, glaube ich, auch, Politologen können das, glaube ich, auch besser aufmalen, noch in ganz langen Zeitsprüngen reinzuschauen, welche Grundeinstellung zu einer rechten Ideologie oder einer linken, definitionstechnisch immer schwer, aber inwiefern das läuft, kann man eigentlich über die Jahre hinweg Ähnlichkeiten sehen. Die Frage ist, okay, ob es dann einen Anlass gibt und Unsicherheiten sind immer ein Anlass, dass halt solche Tendenzen noch über diesen Rand hinausgehen, der eigentlich normalerweise latent dafür
darauf
nicht mehr gewinnbar ist.
Gehen wir im Detail im Laufe der Sendung sicherlich noch weiter ein. Frau Diehl, wie sehen Sie das? Stimmen Sie mit Herrn Hüttemann ein?
Ein bisschen. Und zwar, ich sehe da tatsächlich kein neues Phänomen. Es ist etwas, was schon lange da ist, aber ich würde tatsächlich sagen, das wird seit langem vorbereitet auf unterschiedliche Ebenen. Es gibt tatsächlich überall in Europa rechtsextremistischen Bewegungen und Gruppierungen, die seit langem Grassroots-Arbeit machen. Es gibt
von unten
Bewegungen. Es gibt rechtspopulistische Parteien, die denen eine Bühne bieten oder als eine Art Plattform agieren seit einigen Jahrzehnten. Und man hat auch zusätzlich eine Gewöhnung an deren Ideologien gehabt in den letzten 10 Jahren und in gewisser Hinsicht bestimmte Ideen normalisiert. Mhm. Also insofern würde ich schon sagen, dass angesichts der Unsicherheit, die wir jetzt haben mit Krieg, mit Klima, Klimakrise und so weiter, das Terrain sehr lange vorbereitet worden ist und jetzt sehen wir die Früchte.
Aber kein Rechtsruck, der plötzlich stattfindet, nehme ich Ihren Worten.
Nicht plötzlich,
ist dieser schleichende Prozess nicht viel dramatischer?
Ja, würde ich schon sagen. Und ich glaube, die Reaktionen sowohl von den politischen Akteurinnen waren zu zögerlich. Mhm. Die Medien sollten ein bisschen mehr gucken, was sie machen. Genau.
Besprechen.
Und innerhalb der Zivilgesellschaft, also sollte man da auch ein bisschen mehr schauen, was man machen kann. Ja.
Herr Ladurner, unsere Runde ist definitiv alert, würde ich mal sagen, wenn es um Rechtsaußenparteien in Europa geht. Sind Sie da gelassener?
Ja, ich glaube, ein bisschen gelassener schon. Ich würde zunächst mal die Unterschiede betonen, die es ja gibt zwischen den einzelnen rechten und rechtsextremen Parteien. Ich meine, der radikale, die radikalisierte AfD ist nicht zu vergleichen jetzt mit Giorgia Meloni zum Beispiel. Ich glaube, man muss schon sehr die Unterschiede sehen und man darf nicht vergessen, diese Parteien haben in einem politischen Wettbewerb, nämlich in Wahlen, gewinnen sie Wahlen. Und das kann man nicht zwar als rechtsextrem kritisieren, was man zu Recht tut, aber man muss sich auch fragen, warum die so erfolgreich sind. Also sie haben ja nicht, wie es Donald Trump zum Beispiel, einen Putschversuch unternommen, sondern sie haben bei Wahlen teilgenommen und sind stärker geworden. Jetzt kann man diese Agenda kritisieren, was ich auch tun würde. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss die Unterschiede sehen und sich fragen, warum diese Parteien in einem demokratischen Wettbewerb so erfolgreich sind.
Jetzt sind Sie sozusagen unser E-Korrespondent in der Runde, der auch Einblicke hat, sich in Gesprächen befindet mit Europaabgeordneten. Wie ist denn da die Stimmung? Geben Sie uns mal ein bisschen Einblick. Ist er aufgeregt oder ebenso gelassen?
Es gibt sicher eine Sorge über einen Rechtsruck in Europa und damit einhergehend die Frage, was das denn für die weitere europäische Integration bedeutet. Ich glaube, allen ist klar, wenn Europa weiter nach rechts rückt, dann wird die europäische Integration nicht vorangetrieben. Das, glaube ich, ist, darüber herrscht Konsens. Gleichzeitig sehen viele Abgeordnete einfach, dass das, was de facto eine große Koalition war zwischen konservativen Parteien und Sozialdemokraten, bedroht ist. Es könnte sein, dass diese beiden Parteien nach den nächsten Europawahlen keine Mehrheit mehr stellen zusammen. Und das sind, aber das, wie gesagt, ist immer noch innerhalb des demokratischen Spiels. Ich sehe, ich würde gerne wissen, worin denn konkrete Gefahren bestehen, die benannt werden. Also, ich sehe auch rechtsextreme Gefahr, das ist klar, aber vielleicht würde man das ein bisschen klarer benennen können, was denn konkrete Gefahren sind.
Das machen wir gleich.
Wenn Herr Höcke sagt, die EU muss sterben, dann sieht man die Gefahr klar vor sich. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Parteien ist, da würde ich schon gerne genauer das wissen wollen.
Frau Diehl, Herr Ladurner hat eben schon darauf hingewiesen, das Feld ist ja sehr groß rechts außen. Über wen sprechen wir eigentlich? Gibt es da gemeinsame ideologische Merkmale, die Parteien am rechten Rand alle teilen, oder müssen wir da kleinteiliger differenzieren?
Ich würde eher so als von grauen Bereichen sprechen, weil man hat Akteurinnen, die extrem radikal sind, also Rechtsradikalen, Rechtsextremisten. Und früher waren diese Rechtsextremisten, hatten Berührungsängste mit, sagen wir, konservativen, bürgerlichen, teilweise sogar Rechtspopulisten. Und jetzt sind diese Akteure viel näher aneinander. Also man hat diese Trennlinien zwischen, sagen wir, einem konservativen Politiker und einem Rechtspopulisten und einem Rechtsradikalen, so in der Graduierung sozusagen, viel deutlicher gehabt als heute. Und ich hatte vorher schon erwähnt, dass rechtspopulistische Parteien als Plattform fungieren. Das heißt, sie können diese Funktion haben, unter der verschiedene Gruppen, die früher nicht miteinander zusammengearbeitet haben, jetzt sich zusammenfinden. Und das macht die Sachen so schwierig, weil die Grenzen zwischen Populismus, Rechtsextremismus sind jetzt extrem fließend geworden.
Machen wir es mal ganz kurz konkret. Ist da die italienische Regierung ein gutes Beispiel Ihrer Meinung nach? Da gibt es ja unterschiedliche Abstufungen, würde ich mal sagen, in der Koalition. Oder würden Sie da eher ein anderes Beispiel wählen?
Naja, die italienische Regierung hat drei Parteien in den Bunden. Das war Berlusconi, der sich noch lange vor seinem Tod rühmte, die Faschisten, er nannte die Faschisten tatsächlich salonfähig gemacht zu haben und legitimiert zu haben, damals mit der Allianza Nazionale. Dann gibt es die Lega Nord, die als typischer rechtspopulistische Parteien agiert, mit aber Gruppierungen, die schon schon extremer agieren. Und die Fratelli d'Italia, die tatsächlich eine postfaschistische Partei ist. Und das jetzt heißt, ist die Frage, das heißt, dass die, also Meloni hat sich sehr, sehr schwer getan, um sich von Mussolini zum Beispiel zu distanzieren. Und das hat auch mit dem Programm zu tun. Und jetzt ist die Frage der Umsetzung. Und da muss man schon unterscheiden zwischen den Zielen und den Strategien. Strategisch läuft Meloni ganz unterschiedliche Wege, also parallel sozusagen. Zum einen bei der Familienpolitik sieht man schon sehr klar, dass das eine Familienpolitik hat, die gegen die Frauenrechten agiert, gegen homosexuellen Rechten, gegen LGBT-Rechte agiert. In andere Bereiche hat sie sich noch nicht so weit gewagt.
Wobei das also, ja Common Sense zu sein scheint in der italienischen Regierungskoalition, ein sozusagen mit Feindbildern, mit Minderheiten als Feindbildern zu agieren. Frau Diehl, letzte Frage an Sie, bevor ich wieder an die anderen auch weitergebe. Aber würden Sie meine Beobachtung teilen oder sagen Sie, müsste man ein bisschen lockerer sehen?
Sie meinen in dieser aktuelle Koalition?
Genau, richtig. Ist das ein Beispiel, was man auch in anderen Ländern erkennen kann?
Die hatten aber nicht unbedingt die gleiche Feinde in den Vordergrund gestellt. Also die Feinde von Berlusconi waren die intellektuellen Linken, die Feinde von Fratelli d'Italia waren die tatsächlich die Ausländer und die Feinde von Matteo Salvini schwanken zwischen beiden Polen. Also das auf dem Niveau der Rhetorik sozusagen. Also natürlich operieren alle drei mit feinen Bildern. Also teilweise, okay, weil sie rechtspopulistisch agieren, müssen sie auch die feinen Bilder in den Vordergrund stellen.
Ja. Welche Feindbilder, Herr Ladona, fallen Ihnen denn noch auf im Europaparlament? Ist da der sozusagen eine Anti-Skepsis, also eine Skepsis, eine kritische Haltung der EU sehr stark ausgeprägt in den Reden, die Sie hören?
Ja, rechts außen sicher ist die kritische Haltung gegenüber der Europäischen Union stark ausgeprägt. Aber ich will mal so sagen, jede Partei arbeitet mit Feindbildern oder Gegnern. Das gilt für rechts wie für links. Und wenn wir hier von Rechtsextremen reden, deswegen ging es mir so auch darum zu sagen, wovon reden wir eigentlich? Weil auch da, glaube ich, ist oft eine Projektion von Feindbildern da. Nur weil erwähnt wurde Berlusconi, Sie erinnern sich, 1994 wurde er zum ersten Mal gewählt. Auch damals hieß es, das sei ein moderner Mussolini. Das können Sie nachlesen in vielen Zeitungsarchiven. Es ist nicht die Diktatur ausgebrochen in Italien, im Gegenteil. Es war eine sehr lebendige Zivilgesellschaft. Also ich will nur sagen, ich habe das Gefühl, diese Debatte ist sehr schablonenhaft geführt worden. Ich will jetzt nicht bestreiten. Ja, ich glaube auch derzeit. Ich will jetzt nicht bestreiten, was Frau Diehl gesagt hat über die Familienpolitik von Frau Meloni und gegenüber den Minderheiten. Das ist alles richtig. Ich würde sagen, ich teile das nicht. Aber man muss schon klar fragen, was ist denn die Gefahr? Und wenn ich eine Gefahr sehe, dann sehe ich sie zum Beispiel in Ungarn, bei Herrn Orban. Und die Gefahr ist die, dass er den Rechtsstaat abbaut, die Medien koordiniert, die Opposition gängelt. Das ist die Gefahr. Aber das sehen wir in Italien nicht jetzt, und das sehen wir auch nicht in Frankreich.
Ja, Herr Hüttemann.
Gott sei Dank bin ich nicht lange nicht dran gewesen. Deswegen komme ich da jetzt super rein, weil eigentlich, Herr Ladona, ich schätze das durchaus. Ich habe das auch anklingen lassen, dass man natürlich jetzt nicht, kann ich nicht auf die Schlange gucken sollte, habe ich auch gesagt. Und man soll jetzt auch nicht in Alarmismus ausarten. Aber das ist ganz klar, was die AfD jetzt abgeleistet hat, Herr Höcke abgeleistet hat, ist mehrere andere in seinem auch vom Flügel kommenden Leute zu platzieren, damit die ins Europaparlament kommen und an dem gleichen Wahltag, wo auch in Thüringen und in Sachsen
an völkischen Gedankengut.
Ganz genau, nennen wir es beim Wort, das ist verfassungsfeindlich aus meiner Sicht und das ist auch Beobachtungsstand von den Verfassungsschützern und das ist natürlich eine Gefahr, das garantiert stellt das Herr Ladona jetzt nicht in Abrede, aber das sind genau die Punkte und ich, Klammer auf, ich teile auch fast alles, was zu Italien gesagt worden ist, weil, glaube ich, wir kennen uns zu viert, glaube ich, so relativ gut aus in Italien, Sie sowieso, Herr Ladona, aber der Punkt ist, den ich setzen möchte, ist, das ist eine Choreografie der AfD gewesen, die als erste Partei, vielleicht die Linke noch ein bisschen, als erste Partei überhaupt den Europawahlkampf eröffnet hat. Daraufhin gibt es keine einzige große Anti-Reaktion von demokratischen Parteien, bis heute nicht. Kein Generalsekretär, kein Kollege von mir quasi in den Parteien, auch die bei uns Mitglied sind, hat sich jetzt knallhart mal richtig die auseinandergenommen, was sie für ein völkisches und anti-verfassungsmodell fahren bei der AfD gegen Europa. Präambel 49 festgelegt, Artikel 23 nach 1990. Das ist unser Gründungs, nicht nur unser Gründungsmythos bei der Europäischen Bewegung 49 gegründet, sondern genau das ist die Kiste. In Deutschland betrachtet ist das eine ganz knallharte Gefahr. Herr Höcke sucht, und der setzt sich ja ständig durch, der sucht den Konfrontation, dass Europa zerplatzt. Er will Europa zerstören. Aber so, und das schönste Beispiel, was ich da reinbringe, das schlimmste Beispiel ist der Brexit, wo wir fast die gleiche Diskussion jetzt geführt haben. Ist der Farage, der ja auch auf der Payroll vom Kreml stand, ist das orchestriert worden? Ist das von langer Hand vorbereitet worden? Man kann das heutzutage mit Ja beantworten. Und das, was kaputt gehen kann, Herr Ladurna, ist Brexit. Ist genau das, was kaputt gegangen ist. Nicht so schlimm, wie wir alle dachten oder befürchtet hatten, aber für die Menschen gibt es mehr Bürokratie in Großbritannien, gibt es Nationalismus, gibt es Tod. Es ist einfach schief gegangen ohne Ende, und ich teile Ihre Ansicht, dass Italien nicht England ist.
Okay. Ich würde ganz gerne nach Europa zurückkehren. Sie meinten, natürlich ist das europäisch. Sie meinten gerade eben, Herr Hiltzemann, kaputt machen. Ist das die EU kaputt machen zu zerstören, wenn man es nicht so verniedlichen möchte, womöglich? Frau Diehl, ist das anschlussfähig am Rechtsaußenrand? Gibt es da konkrete Beispiele, Parteinamen, den Sie mal nennen können, von wegen, ja, das sind ebenfalls potenzielle Partner für die AfD in Europa?
Naja, ich habe die Aussage von Alice Weigel nicht so verstanden, dass sie Europa
in der Partei
komplett
ist man noch,
kaputt
hat man noch kein
machen.
Offizielles Ziel, ne? Das muss man tatsächlich auch noch sagen. Das
genau.
Programm wird ja noch beschlossen.
Und auch die Aussage von Meloni zeigt auf zwei Dinge, auch hier nochmal den Unterschied zwischen Zielen und Strategien. Also die Ziele sind klar, Verstärkung der Nationalstaaten. Das ist für alle dieser rechtspopulistische, extremistische Parteien das Hauptziel. Aber die Strategien sind unterschiedlich, denn inzwischen haben Länder wie Ungarn zum Beispiel mitgekriegt, dass man durch die EU auch mitsteuern kann, und zwar in der Migrationspolitik. Man kann auch die EU-Politik beeinflussen, und es gibt auch eine Veränderung, eine strategische Veränderung, die jetzt durchaus willkommen heißt, in die EU zu gehen und die EU zu verändern. Und ich fand es sehr bezeichnend, dass die AfD gar nicht auf die EU-Kommission gezielt hat, sondern auf das Parlament. Weil das Parlament ist genau der Ort der Demokratisierung der EU. Das ist auch der Ort, der auf die normative Seite der EU pocht und nicht nur auf die Verträge für die wirtschaftliche, für die Organisation dieser supranationalen Organisation sozusagen pocht, sondern das Parlament sorgt schon für die normative Seite. Und,
Kommission aber auch.
Bitte?
Kommission aber auch.
Weniger.
Okay, das war Hiltzemann.
aber gut, und das ist schon interessant. Und dann zu Meloni, wenn sie sagt, es gibt keine EU von zwei Klassen, das klingt für uns befremdlich in Deutschland, aber in Italien eben nicht, weil Italien hatte sehr, sehr lange das Problem der Migration gehabt und wurde von der EU anders behandelt und nicht als ein volles Mitglied. Also das ist ein bisschen das, was...
Ja, gerne. Ich glaube, ich habe Meloni den Satz auf Italienisch auch so verstanden, dass sie eben dieses deutsch-französische Modell, die Italiener haben da mit Recht oder Unrecht einen Minderwertigkeitskomplex, weil sie einfach als zweitgrößte Industrienation eben nicht so ernst genommen werden. Auch in der deutschen Öffentlichkeit zum Beispiel. Wer kennt sich mit Italien aus? Und dass das im Grunde genommen tatsächlich eine Grundstimmung ist, die sie damit angesprochen hatte. Ich habe das nicht so verstanden wie mit Bürokratie, die da oben sind. Und,
nee, ich auch nicht.
Ja.
Also genau.
War mein erster Gedanke erst.
So habe ich das auch gesehen. Okay. Also es geht um die Staaten innerhalb der EU. Wer zählt zu den A und zu B?
Da hat's einen Punkt, sagen Sie.
Genau.
Gibt es noch weitere Punkte, bei denen Sie sagen würden, Herr Hiltzemann? Ja, das sind eigentlich Anliegen, die vielleicht im Diskurs sozusagen als zerstörerisch für die EU angesehen werden. Aber eigentlich hat man da rechts außen in den Parteien auch einen Punkt, wenn es um Europa geht?
Also zunächst einmal ist, glaube ich, all das, was den Diskurs angeht, um eine demokratische und eine rechtliche Struktur zu verbessern, alles erlaubt. Ja? Und dann muss man auch einerseits, andererseits sagen, und das ist ja auch gerade das in Zeiten von ja, Unsicherheiten, macht natürlich die Kompromissfindung, das einerseits, andererseits zu diskutieren. Wenn Manfred Weber sagt, ich muss auch mit Meloni reden, dann hat das ein Ergebnis, eine Reaktion.
Manfred Weber müssen wir kurz einordnen, vielleicht an der Stelle.
Fraktionsvorsitzende der EVP-Fraktion.
Der Christdemokratischen Partei.
Genau. Das kann man alles in der Sache diskutieren, auch die Frage, welche Politik dahinter steckt und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass man eine klare Kante zeigt, was man eigentlich erreichen möchte, nämlich Rechtsstaatlichkeit in Europa, Demokratie in Europa. Und Putin hat einen kleinen Vorteil, nämlich, dass man endlich auch weiß, was da draußen schon seit Ewigkeiten gezündelt hat und auch quasi Leute bezahlt hat, wie Herrn Farage und sicherlich auch viele Anhänger bei der AfD hat. Also, dass man tatsächlich da eine klare Kante zahlt, eine Pro-Kante fährt. Und dann muss man also schauen, wie viel man dann zusammenbekommt, damit tatsächlich genau das Gegenteil, nämlich das, was Faschisten wollen, verhindert.
Herr Ladorna, ich würde Sie gerne wieder reinholen. Ging gerade um Punkte von Argumenten, von Ansichten, die vielleicht auch legitim sind in der Agenda von Rechtsaußenparteien, wenn es um Europa geht. Haben Sie da Beispiele oder würden Sie sagen, da gibt es eigentlich nichts?
Also nehmen Sie das Thema Migration. Da ist ja Meloni ist ja mit diesem Thema auch Wahlkämpfen durch Italien gezogen. Und das war ein zentrales Thema und es ist ein zentrales, ungelöstes Problem Europas. Mhm. Und jetzt ist Meloni in die Situation gekommen, dass sie gemeinsam mit dem niederländischen Präsidenten Rutte und der Kommissionspräsidentin von der Leyen in Tunesien war, um Abkommen zu schließen. Das zeigt sozusagen, dass dieses Anliegen von rechts außen, von Meloni, ins Zentrum der europäischen Aufmerksamkeit gerückt wurde. Das ist ein Beispiel.
Und auch eine Normalisierung, oder?
Auch eine Normalisierung. Also ich würde sagen, es ist alles in Ordnung, was Europa in die Lage versetzt, die Migration human zu steuern.
Frau Diehl, denken Sie auch so?
Ich würde es ein bisschen anders denken. Und zwar, ich sehe durchaus, dass wir ein strukturelles Problem haben, wenn es um Migration geht. Ja? Es ist ein Problem, das man nicht national lösen kann, wahrscheinlich auch nicht supranational lösen kann. Dahinter stecken andere Krisen, nämlich Sicherheitskrisen im globalen Süden, einem Ungleichgewicht zwischen Nord und Süden Hemisphären. Und das sind so strukturelle Probleme, die sehr, sehr schwer sind zu lösen. Das ist die eine Seite.
Halt Migration in Richtung Norden begünstigen, auch übers Mittelmeer
zum Beispiel. Genau.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja, ja, Herr Ladorna.
Soll ich unterbrechen? Ich finde, wenn Sie sagen, Frau Diehl, das kann man weder national noch supranational lösen, das mag auch richtig sein. Aber diese Botschaft an die Leute sagt, Politik vermag nicht, dieses Problem zu lösen. Und es kommen die Rechtsaußenparteien, die Rechtsextremen sagen, das kann man lösen. Es ist eine Frage des Willens und der Entschiedenheit.
Naja,
ich glaube, wenn man Wahlkämpfe führt, kann man nicht sagen, weder national noch supranational, das ist einfach nicht zu lösen. Das glauben die Leute nicht. Und in diese Lücke stoßen die Rechtsextremen vor.
Ja, genau. Und deswegen müsste eine andere Lösung angestrebt werden, was im Moment nicht passiert. Das ist die eine Seite.
Wobei es werden ja Migrationsabkommen geschlossen. Wird da sozusagen die breite Masse in der EU?
Ich würde ganz gern die andere Seite noch ein bisschen darstellen. Also die andere Seite liegt darin, dass wir dann in einem demokratischen Gerüst leben wollen. Und dazu gehört die Genfer Konvention. Und die sind wir gerade dabei, über Bord zu werfen. Und dann ist es die Frage, was machen wir, wenn wir die Genfer Konvention über Bord werfen, wenn wir Menschenrechten nicht mehr als universale Rechte mehr anerkennen. Wir transformieren uns. Wir werden dann zu keiner demokratischen Gesellschaft mehr sein. Und das steht auf der anderen Seite. Also meine Rolle ist hier nicht, Wahlkampf zu machen, sondern zu analysieren. Und da gibt es tatsächlich ein Riesenproblem. Und auch die extreme Rechte oder die Rechtspopulisten bieten hier keine Lösung an. Das ist dieser Zaun, den man um Europa hochhebt, das wird nicht so lange halten. Und das ist jetzt auch keine Lösung.
Sie bieten also auch keine nicht Lösung an, aber treiben Sie vor sich her?
Nein, andersrum. Geh nochmal einen Schritt zurück. Ich habe das vorhin nochmal ganz bewusst mal auf Putin, nochmal ganz bewusst auf Putin nochmal angesetzt. Wir können das gut nachweisen, was in welcher Zeit an Propaganda gefahren worden ist und wer unterstützt worden ist, in welcher Situation. Vergessen wir nicht, dass die Menschen, die geflüchtet sind aus Syrien, geflüchtet sind, auch wegen der Bomben der Russen. Ja, also wir tun ja so, als wenn das alles jetzt mit der Ukraine jetzt angefangen hätte im letzten Jahr, sondern es ist alles schon weiter vorbereitet und eine Destabilisierung von Demokratien, eine Destabilisierung von Rechtsstaatlichkeit im Interesse von einem autokratischen, rechtsextremen Herrscher wie Putin hat dafür gesorgt, dass Räume offen werden für Rechtsextreme in Europa, aber gleichzeitig auch das Instrument des Populismus leichter funktioniert. Es ist ein Instrument, in dem man halt sagt, seht her, die können das nicht lösen und wir haben eine Lösung, die es gar nicht gibt. So, und das ist etwas, was wir müssen dann Schritte zurückgehen, um nochmal klarer zu sehen, wo eigentlich die wirkliche Gefahr liegt. Ich glaube nochmals nicht daran, dass die Menschen jetzt irgendwie rechtsextremer geworden sind, sondern die Mechanismen der Infiltration, des langen Vorbereitens, wir haben ja auch Amerika, das ist ja nicht nur Deutschland und Europa, das ein Problem hat, sondern wir haben global in allen westlichen Demokratien ein ähnliches Phänomen und das ist auch von langer Hand vorbereitet. Wir wissen das, wenn wir die Amerikaner betrachten, wissen wir, was Breitbart ist. Aber wir verstehen nicht ganz, was hier infiltriert worden ist und nochmal, nehmen Sie den Brexit von oben bis unten, von hinten bis vorne durch und dann wissen Sie ganz genau, was die Nationalismus und Populismus gemeinsam zusammen zu Schaden geführt hat für Europa.
Also Sie setzen viel früher an, hörte man, das habe ich verstanden, aber dennoch bleibt so ein bisschen die Frage im Raum. Wir sehen zum Beispiel jetzt, wir sind jetzt immer wieder bei Frau Meloni, da landen wir immer bei ihr, aber sie ist halt sehr präsent, weil sie auch einen sehr großen EU-Staat repräsentiert. Ich meine, ist diese Normalisierung okay von so einer postfaschistischen Regierungschefin und treibt sie vor sich her, den Rest der EU und andere
Kräfte
auch?
Ja, da bin ich auch nicht so ganz dahinter. Okay. Also ich glaube, der Punkt ist bei Meloni, wir haben doch mitbekommen, dass Meloni sich auch gegen Peace in Polen und Fidesz in Ungarn in der Frage der Migration durchgesetzt hat. Sie hat den Kompromiss mitgefahren, ob ich den mag oder nicht, und ich bin ja auch bei Hella Durner und Frau Diehl dabei, das muss alles mit Genf und mit Genfer Konvention und Human besser laufen, aber der Punkt ist, einen Kompromiss zu schmieden, wo das Parlament jetzt quasi am Zuge ist, im Trilog mit der Kommission und dem Rat, das jetzt hinzubekommen, das ist ein normaler demokratischer Prozess, der im Ausgang mir gar nicht persönlich passen muss, aber der richtig ist. Und Meloni ist in dem Punkt eher auf der Seite, wir müssen eine Lösung finden, weil die meisten kamen bisher auch in Italien an am Anfang.
Ich höre jetzt so ein bisschen bei Ihnen heraus, wir sprechen über einen rechten Rand, der nicht so geeint ist in bestimmten Punkten. Herr Ladurner, beobachten Sie in Ihrer Arbeit als EU-Korrespondent für die Zeit, dass es da ganz klare Trennlinien gibt?
Sagen wir so, die Trennlinien lösen sich tendenziell auf. Das hängt natürlich jetzt, wir haben über Manfred Weber kurz gesprochen, den EVP-Vorsitzenden. Er hat ja im Januar Meloni getroffen. Er hat nach rechts außen sozusagen die Fühler ausgestreckt. Das wurde sehr stark kritisiert. Ich glaube auch innerhalb seiner Parteienfamilie. Sein Argument ist, da rechts außen bewegt sich was. Die Wahlen stehen vor der Tür. Ich kann das nicht unberücksichtigt lassen. Es gibt für ihn ein paar rote Linien, also pro Ukraine, pro Rechtsstaat. Das sind zwei von denen. Ob man das glaubt oder nicht. Also die Frage ist, glaube ich, wir haben es viel über die Rechtsextremen gesprochen. Und die Frage ist auch im Europaparlament, was machen eigentlich die Konservativen? Und in Deutschland gibt es das schöne Wort der Brandmauer, das gibt es in anderen Staaten ja nicht. Die Frage ist auf der europäischen Ebene schon, nach der Trennlinie, wo liegt die jetzt eigentlich? Und ich denke, der Erfolg der Rechtsaußenparteien ist auch ein Ausdruck der Identitätskrise der Konservativen. Und darüber wird, glaube ich, zu wenig gesprochen. Man sieht es ja auch in Deutschland jetzt am Verhalten von Friedrich Merz. Man sieht es auch an Manfred Weber. Ich denke, diese Identitätskrise auf der europäischen Ebene der Konservativen, man sieht es vor allem in Italien auch, man sieht es ja auch in Frankreich. Also ich glaube, man muss, wenn man über die Rechtsextremen spricht, über die Identitätskrise der Konservativen sprechen und über die Frage, was heißt es denn heute, konservativ zu sein? Das ist eine Frage, die, glaube ich, ins Zentrum gerückt werden müsste.
Ich würde noch was zufügen. Und zwar, ich bin mir nicht so sicher, ob man das nur als Krise der Konservative sehen kann. Es gibt tatsächlich eine Normalisierung von vielen Sichtweisen von der extremen Rechte. Und wir haben uns inzwischen, wir alle, nicht nur die Rechtspopulistinnen, an neue Ideen gewöhnt und jetzt werden sie umgesetzt. Und so ein ähnliches Prozess hat Ruth Wodak in Österreich nachgezeichnet, wie die Ideen von der extremen Rechten durch die FPÖ in die Öffentlichkeit gegangen sind. Dann wurden sie aufgenommen, dann wurden sie diskutiert, dann hat man sie nicht mehr in Frage gestellt. Und irgendwann mal wurden sie zu Gesetze. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade im Bereich Migration sehen, Dänemark wollte unter einer sozialdemokratischen Regierung Asylzentren in Ruanda gründen. Ja? Mhm. Das sind eigentlich Ideen der extremen Rechten gewesen. Jetzt sind sie salonfähig schon. Und wir sind in der EU schon dabei, ähnliche Projekte mit Tunesien abzuschließen. Also da merkt man auch, dass die ganze Öffentlichkeit sich nach rechts verschoben hat.
Frau Diehl, warum ist das so? Das ist doch die Frage. Es ist ja, warum? Weil es keine konkurrierenden, besseren Angebote gibt.
Also warum, Sie sehen die Verantwortung bei den anderen Parteien?
Nein, ich frage mich, es ist einfach, ja klar, das Problem Migration, Frau Diehl hat es ja gesagt, ich sage das nicht, ich glaube, Migration kann man steuern. Das kann man. Aber wenn
ich
man jetzt
nicht gesagt,
sagt,
dass man nicht steuern kann. Ich sage immer, das ist komplexer. Und
ja, das ist komplexer, bin ich mit Ihnen einverstanden. Aber wir können jetzt darüber klagen, sozusagen, dass das Modell Ruanda salonfähig geworden ist. Aber man muss sich fragen, wo sind denn die Ideen der anderen Seite? Das sind nämlich, wo sind denn da
also
die Ideen?
Unterm Strich
es gibt keine
sagen,
konkurrierenden Ideen.
Migration als ein Themenfeld, bei dem man sagen kann, da wurde von rechts sozusagen getrieben, von rechts außen getrieben, die demokratischen Parteien in ihrem Handeln in Regierungen? Frau Diehl?
Ja, ich wollte eher die Frage an Herrn Ladur stellen. Also sind Sie jetzt dafür, dass wir tatsächlich Asylzentren in prekären Demokratien, autokratischen Länder installieren und gegen die Genfer Konvention dann agieren? Das heißt, die nach der Genfer Konvention müssen die Personen, die Asyl beantragen, in dem Territorium bleiben, bis das entschieden ist. Sind Sie dafür jetzt, dass man diese Leute in extraterritorialen...
Das ist eigentlich nicht unser Thema.
Ja, aber das wollte nur
antworten.
Zur Klärung.
Zur Klärung ist ganz einfach. Ich glaube, dass es in dieser Frage keine sauberen Lösungen gibt, die Wort für Wort die Genfer Konvention einhalten können.
Okay.
Das wissen Sie auch, Frau Diehl. Und zweitens glaube ich, es gibt, was Sie erwähnen, der Asylkompromiss der EU-Staaten sieht vor, dass es Grenzverfahren gibt. An den Außengrenzen. Das ist nicht meine persönliche Auffassung, das ist ein Kompromiss der EU-Staaten.
Mhm. Mhm. Okay, wir haben aber festgehalten, dass Migration definitiv ein Thema ist, das sehr stark besetzt ist von rechts außen und auch die Kraft hat, Diskurse und politische Entscheidungsfindung nach rechts zu rücken. Ich würde ganz gerne mit Ihnen auch darüber sprechen, um nochmal konkret auf Europa und auf die EU zurückzukommen. Wie groß ist da die Gefahr, wirklich auch den Diskurs dahin zu gehen, die EU auszuhöhlen? Ich meine, wir sehen es bei der Migration. Gibt es da auch die Möglichkeit, sozusagen ein Kritikpunkt von rechts außen ist ja auch häufig ein überbordender Verwaltungsapparat. Sehen Sie das auch als mögliches Problem, das auch nach rechts verschoben werden könnte, Herr Hüttemann?
Da sind wir jetzt wieder bei den 90ern. Das ist ein alter Diskurs, der gar nicht von der Rechten kommt. Der kommt eigentlich von jedem, der sich mal mit einem Antrag, auch in der Forschung, Frau Diehl lächelt gerade auch.
Aber es wird ist ein Argument von heute auch. Ne?
Also ja, aber das Argument ist wirklich sehr, sehr alt und wird dadurch nicht besser, dass es alt ist und dass es jetzt von einer Seite gefahren wird. Und man hat es beim AfD-Parteitag nochmal richtig schön gemerkt, wie da so diese ganzen Dinge wieder hochgefahren worden sind, die wir eigentlich schon aus der Brexit-Diskussion kennen. Gehen Sie nach England, und wissen Sie, dass Sie dort jetzt gerade mehr Bürokratie haben und Schaden haben als mit der EU. So. Und Johnson hat gelogen ohne Ende, als er noch Korrespondent, Journalisten wohlgemerkt, vom Telegraph in London war. Der hat, glaube ich, sogar den Krümmungsgrad der Bananen erfunden. Das sind also Dinge, die tatsächlich stattfinden, um ein größeres Rad zu drehen, nämlich
ein Narrativ.
Ja, nein, aber nicht das Narrativ, das ist auch ein schöner Begriff, ja, aber es geht darum, die EU, wie sie ist, zu zerstören, weil man den Nationalstaat als einzig heilbringendes völkisches Instrument nimmt, das tatsächlich zu einer Lösung führt. Und wir wissen, dass es nicht so ist, das weiß auch jeder Engländer mittlerweile und jede Engländerin, dass es nicht so ist. Da gibt es auch andere Umfragen mittlerweile. Also die Spanier wissen das übrigens auch in Umfragen und die Deutschen wissen das auch, Gott sei Dank, aber trotzdem wird das immer wieder auch aufgenommen. Wir können dieses Bürokratiethema ja rauf und runter beten. Das ist einfach quittenfalsch, weil jeder, der in ein Bezirksamt in Berlin gegangen ist, weiß, was Bürokratie bedeutet und keiner von denen hat die gleiche Erfahrung in der EU
aber
gemacht.
Aber Sie sagen, hätte man der Nationalstaat als Lösung, das wüsste man auch in Deutschland, aber ich möchte ganz gerne nochmal in der Runde weitergeben. Ist das so klar? Irgendwer muss ja offenbar empfänglich sein für diese Botschaften, wenn es um Wahlen geht, wenn es auch um Umfragen geht. Frau Diehl, Sie holen schon Luft.
Ja, ich hole schon Luft, weil im Grunde haben alle Populisten aller Couleur da einen Punkt. Und zwar, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass Demokratie Volkssouveränität bedeutet, braucht diese Volkssouveränität Mechanismen der Kontrolle und der Sanktionen. Ja? Und diese Mechanismen der Kontrolle und der Sanktionen müssen irgendwie an die Bürger und Bürgerinnen verbunden sein. Und das Problem von der EU ist, dass diese kaum sichtbar sind. Das heißt, dass wir eine Kommission. Ja, man hat sehr lange über die Demokratiedefizit der EU gesprochen. Wir haben das Problem, dass die Kommission sehr viel entscheidet. Man könnte sagen, na ja, die sind aber direkt gewählt von deren nationalen Staaten. Ja, und dadurch wäre dann die Rückkopplung. Das erscheint es aber nicht, weil am Ende weiß man nie so genau, wie die Entscheidungen getroffen sind. Das wird immer wieder, das ist dieser berühmte Satz, vorne und hinten, also wer zur Kamera tritt und sagt, das haben wir nicht entschieden zu den nationalen Öffentlichkeiten, das hat die Kommission entschieden, die EU, wir können nichts dafür, dann am Ende kann keiner dafür. Und das generiert ein Unwohlgefühl. Und dieses Unwohlgefühl ist für die Demokratie nicht günstig. Das heißt, die Lösung wäre hier, die EU tatsächlich zu demokratisieren, das Parlament zu stärken und so weiter und so fort.
Okay, Hella Dorner, EU-Korrespondentin von der Zeit, sehen das auch so? Stellt sich die EU mit ihren Strukturen da selbst ein Bein wegen Intransparenz?
Ja, ich sehe das auch so. Man kann nur dazu sagen, dass ja das Parlament in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus gestärkt worden ist. Das heißt, es gibt ein Demokratiedefizit, ein Legitimitätsdefizit, aber ich denke auch, dass das, wenn die EU Zeit genug hat, das auch beseitigt wird. Das ist ja vieles geschehen. Das Parlament hat heute unvergleichlich mehr Recht als vor Jahren. Ich denke, ich wollte aber noch, wenn ich darf, noch einen Satz sagen zu den Rechtspopulisten und dem Europa. Ich glaube, wenn ich jetzt einmal Frau Meloni denke oder andere, ich glaube nicht, dass das überzeugte Europäer sind. Das ist ein bisschen das Problem. Ich glaube, das sind Leute, die Europa so lange gut finden, wie es der Output stimmt, wie es was hilft.
Was
ja,
ist das? Meloni, was hilft?
Ja, zum Beispiel die 192 Milliarden Euro, die Italien aus dem Corona-Wiederaufbau
bekommt. Also finanzielle, finanz- und wirtschaftspolitische
Das würde ich vermuten im Moment. Und das Zweite ist, was Herr Hüttemann mehrmals gesagt hat, was richtig ist, was man im Blick haben muss, die Rechtspopulisten haben ein nahe Verhältnis, die meisten zum Kreml. Und wir leben in Kriegszeiten und es ist klar, dass Wladimir Putin die Europäische Union zerstören will. Das heißt, auch also diese beiden Dinge, finde ich, einfach sind wichtig bei den Rechtspopulisten und Rechtsextremen zu sehen.
Sie haben sich versucht, dazwischen zu drängen.
Ja, also wir haben auch einen Herrn Fico, der gerade, ich habe mehrere Jahre in der Slowakei gearbeitet, auch für das Regierungsamt, und ich weiß ziemlich genau, was passieren wird, wenn Fico an die Macht geht in der Slowakei. Der ist bei der S&D, also der ist kein, wie man so leicht immer so sagt, konservativer, sondern ist genau von den Sozialisten, also das sind auch so Begrifflichkeiten, die man immer super aufpassen muss. Also der ist bei der S&D dabei, bei der sozialdemokratischen Fraktion, und deswegen wird es auch dort auch für eine SPD ein Problem geben, darüber zu diskutieren, warum hier, also jeder hat dann manchmal seinen Orban, da muss man wirklich aufpassen. Nein, ich stimme da ja zu, dass dieser ganze Punkt mit der großen Frage, wie kritisch muss man an Europa rangehen, manchmal unterbelichtet ist. Also wir sind nochmal 49 gegründet und wir werden immer so als Europäer gerne dargestellt, aber wir sind immer super kritisch, wenn es um die Governance geht, um die Aufbau, Verbesserung der demokratischen Strukturen. Wir sind für das Spitzenkandidaten Modell bei der europäischen Bewegung, wir sind für die Reform von Dublin III, also, ja. Also man kann das alles aufmalen und das ist ja genau der Witz, man muss das diskutieren, man muss da rangehen und vieles, was komischerweise auch bei Leuten, die relativ gut ausgebildet sind, auch in der Medienlandschaft, auch in der Politik, das Wissen um Gesetzgebungsverfahren, was tatsächlich delegierte Rechtsakte sind und so Triloge sind, ist so teilweise so gering, dass die Rechtspopulisten oder die Rechtsextremen, die Antieuropäer eine Chance haben, reinzugrätschen und alles kaputt zu reißen, obwohl man eigentlich, wenn man eine Sache diskutieren würde, einfach verbessern könnte, okay, und nicht alles
gleich. Aber Herr Hültemann, machen wir es ganz kurz. Hm. Vermissen Sie da mehr Mut in der Debatte auch darüber, dass man je nachdem, wenn man bestimmte Punkte aufmacht, über die EU halt auch Tor öffnet für rechtsaußen, rechtsradikale Parteien?
Ja, natürlich muss man das ganz knallhart sagen, dass wenn man die EU kritisiert, muss man immer überlegen, schafft man da eine Verbesserung mit oder schafft man eine Verschlechterung, indem man halt anderen Rattenfängern die Türen offen macht. Das muss man immer überlegen. Aber es heißt nicht, dass man unkritisch wird. Ganz im Gegenteil. Wir müssen an die Frage rangehen, wird die nächste Kommission jetzt auch von einem Parlament bestellt, dass es auch alle mitbekommen. Wir haben eine höhere Wahlbeteiligung beim letzten Europaparlament gehabt. Das liegt am Brexit, weil die Leute kapiert haben, dass dort was kaputt gehen kann. Das heißt, wir können positiv rangehen. Das habe ich am Anfang ja auch gesagt. Wir müssen positive Punkte setzen, wofür wir kämpfen, in welche Richtung wir gehen. Wir müssen eine Lösung in der Migrationsfrage finden. Wir brauchen beim Klimaschutz eine Frage. Und dann ist alles, was der Herr Höcke gerade plant, und der plant das durch bis zum nächsten Jahr. Das wird durchgeplant bis zur Thüringenwahl, damit er an die Macht kommt. Der nutzt jetzt schon die Europawahl, um in der Thüringenwahl im Herbst nächsten Jahres an die Macht zu kommen. Okay. Knallhart. Und dann gibt es auf einmal keinen öffentlichen Rundfunk mehr in Thüringen und dann wundern sich alle Leute, warum die Europawahl auf einmal so eine Bedeutung hatte.
Okay, aber damit sind wir jetzt schon in den letzten 5 Minuten oder Minuten nur noch, die uns bleiben in dieser Sendung. Aber wir sind eigentlich schon beim Kapitel Umgang sozusagen angekommen. Frau Diehl, was vermissen Sie im Umgang in der Debatte über den Umgang mit Rechtsaußenparteien, wenn wir im Kontext von Europa uns bewegen?
Ich glaube, wir sollten ein bisschen mehr also zwei Fragen stellen. Mhm. Also die eine Frage wäre, wie weit bin ich schon mitgekommen in diesen Selbstverständnissen, in der Normalisierung der extremen Rechten? Es gab einen Komiker in Italien, der hat zu Berlusconi gesagt, ich habe keine Angst vor dem Berlusconi an sich, ich habe Angst vor dem Berlusconi in mir. Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alles stellen müssen. Wo stehen wir in Bezug auf die Demokratie? Das ist die eine Ebene.
Auf Rechtspopulismus bei mir selbst verfängt?
Genau. Also weil wir auch Dinge aufnehmen, sie werden so häufig wiederholt, dass es ist kaum möglich, sich davon zu entziehen. Also insofern nehmen wir ständig auf. Die andere Frage wäre, wie geht man damit um und welche Möglichkeiten hat man dafür? Und da ist die Antwort, Sie sprechen hier mit jemandem aus der politischen Theorie, da muss ich ja natürlich sagen, die Antwort wäre Demokratisierung, und zwar dezidiert. Also Demokratisierung bedeutet auch die Möglichkeit, dass es scheitert. Das muss man schon sehen. Also die Demokratie ist keine abgesicherte Lebensform.
Dass es zum Beispiel eine sehr stark rechtsgerichtete EU gibt, irgendwann eines Tages zum Beispiel.
Zum Beispiel, das könnte passieren. Aber was wäre die Option? Dass wir mit Autoritarismus dagegenhalten, dass wir die nachahmen. Wir haben nur als Demokraten die Option, für die Demokratie einzugehen. Und da, wenn man beide Ebenen miteinander kombiniert, nämlich wie gehe ich selber damit um, und ich eher nicht nur als Person, sondern als Zivilgesellschaft, als Institutionen, als Medien, als Politikerinnen und so weiter. Und das andere wäre, wie kann man das demokratisieren?
Herr Hültemann, ich gebe gerne Ihnen nochmal die letzten 20 Sekunden, wenn Sie möchten. Möchten Sie Gedanken von Frau Diehl weiterführen? Denken Sie auch so, Demokratie müssen wir halt akzeptieren, egal welchen Ausgang sie halt nimmt.
Naja, der Ausgang der Demokratie kann ja seine eigene Abschaffung. Das gibt schon eine Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes, den ich zum Beispiel sehr mag. Und wie gesagt, die Väter und Mütter des Grundgesetzes waren die gleichen, die auch die europäische Integration ins Grundgesetz geschrieben haben. Deswegen bin ich da auf sicheren, verfassungsmäßigen Boden. Nein, der Grundpunkt ist tatsächlich, dass wir es schaffen müssen über den Diskurs in der Sache. Und das ist nun wirklich kein Ponyhof gerade, was da in der Welt um uns herum ist. Dass wir im Diskurs um die Sache richtig greifen. Wir müssen die Leute sprechen lassen, die das Ganze nicht mit dem Bade ausschütten wollen. Und das ist garantiert nicht beim Höcke der Fall. Der will alles
hier
kaputt machen.
Muss ich einen Schlusspunkt setzen. Wir haben diskutiert über Parteien am rechten Rand. Eine Gefahr für Europa? Fragezeichen. Ich danke für diese Diskussion, für Ihre vielen Meinungen und wirklich auch Fachwissen. Dabei waren Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin an der Universität Kiel. Sie haben gerade gehört Bernd Hüttemann vom Verband Europäische Bewegung Deutschland und Ulrich Ladurna, EU-Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit, ist auch dabei gewesen. Mein Name ist Christoph Schäfer. Machen Sie es gut. Tschüss.